Im Lobpreis haben wir schon gesagt, die erste Tür ist Danken. Und Danken ist was, was man nicht nur denken kann. Danken ist was, was man sagen muss. Das ist, gehört zur Natur von Danken. Also wenn wir mit Dankbarkeit zu Gott kommen, dann ist das was, was unmöglich ist, was einfach nur in deinem Inneren vor sich geht. Stell dir mal vor, du kriegst zu Weihnachten ein Geschenk von deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder deinen Kindern, deinen Eltern. Schenken dir was ganz Akutes. Und du denkst Dankbarkeit. Ja, Schwäbisch, nicht gemeckert ist gelobt. So, meine Frau schenkt mir was, wo sie sich echt Gedanken drüber gemacht hat, wo sie Geld ausgegeben hat, wo sie ihr Herz rein investiert hat. Schenkt mir das zu Weihnachten und ich denke in meinem Herzen Dankbarkeit. Und der Herr hat sich auch alles Mögliche ausgedacht. Der hat dir so viel Gutes getan heute, dass du heute hier bist, dass du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist oder dass du zu essen hattest oder gefastet hast, was auch immer heute dein Ding war, was der Herr sich ausgedacht hat. Noch dazu, wer er ist, was er uns Gutes getan hat, wie er uns erlöst hat, was seine Pläne sind, so viele Sachen. Und wir denken manchmal einfach nur Dankbarkeit, wenn es hochkommt. Schon recht, ja. Das ist aber nicht das, was Gott von seinem Volk will, unter dem er wohnen will. Bin ich überzeugt davon. Das ist nicht das, was wie das Volk Gottes, unter dem Gott wohnt, sein muss, sondern danken heißt sprechen. Und selbst wenn es dir komisch vorkommt, Danke zu sagen, ja, das ist das, was die Kinder lernen müssen. Wie sagt man jetzt Danke? Sage ich dann zu meiner Frau Danke. Und dann gefällt ihr das. Und genauso erwarte ich das auch. Wenn meine Frau, wenn ich ihr was schenke, dass sie dann sagt Danke. Oder meine Kinder, dass sie sagen Danke. Aussprechen, das macht was mit meinem Herzen. Und genauso ist es beim Herrn auch. Dankbarkeit heißt, wir sprechen zu ihm. Wir sagen, danke, Herr. Das macht was mit seinem Herzen. Das ehrt ihn. Das segnet ihn. Das hebräische Wort Baruch heißt Segen. Und tatsächlich können wir Gott segnen. Wir können ihm, ich weiß nicht, wie das geht, bitte vergib mir, ich weiß nicht, wie es geht, aber wir können Gott segnen, indem wir ihn ehren und danken. Deswegen ist es wichtig, dass wir in diesen Zeiten, wo wir sagen, wir danken jetzt dem Herrn, dass wir ihm was sagen. Und das ist nur der erste Schritt, danken. Das müssen wir üben und da muss man sich manchmal einen Ruck geben. Aus deinem Mund soll was zum Herrn kommen, ein Dankopfer. Aus deinem Mund soll es kommen. Das ist der erste Schritt in Gottes Gegenwart als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und wir bahnen dem Herrn einen Weg, auf dem er kommt, sagt Gottes Wort. Dank bahnt dem Herrn einen Weg. So, Dank opfert, bahnt einen Weg, bis Gott eingreift. Und Dankbarkeit hat auch noch die Folge, dass unser Herz verändert wird. Ja. Also Danken ist Schritt 1. Dann kommen wir auch, das ist von der Stütze, da habe ich euch gesagt, mit diesem Schritt Reinigung. Das machen wir manchmal alle zusammen, aber das musst du auch selber tun. Das habe ich schon gesagt, du musst selber lernen, wenn du merkst, du kommst in Lobpreis und du bist nicht in Ordnung mit Gott, bring es in Ordnung. Du musst lernen, wie das geht. Ja, nicht lange rummachen, sondern du musst lernen, wie du das Opfer Jesu für dein Leben heute wieder anwendest. Wie du es dich selber reinigst. Gottes Wort sagt, reinigt euch selbst. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Sagt Gottes Wort. im Wasserbad und in dem wir vertrauen auf das, was Jesus hat. Dann, wie kommen wir weiter als Gemeinde in Gottes Gegenwart? Dann das Thema Lobpreis. Wir preisen Gott. Wir machen ihn groß. Wir erheben seinen Namen. Wir preisen ihn für das, was er ist. Für das, was er getan hat. Wir haben so viele super Lobpreislieder. Und preisen den Herrn. Und das ist was Wunderbares. Ja. Und auch hier machen wir das bei uns in der Gemeinde ganz oft so, dass wir einen Stopp machen und sagen, so, und jetzt du. Jetzt sag du dem Herrn was. Und das ist auch eine ganz wichtige Stelle. Ja, denkt nicht, da ist jetzt der Fluss unterbrochen und dann auf einmal, wisst ihr, was da unterbrochen ist? Manchmal merkt man das, wo wir dann wirklich stehen. Das ist der Punkt. Ja. Wenn wir hier unterbrechen, die schönen Lobpreislieder, wo alle mitschweben und schwimmen, toll, und sagen so, Volk Gottes, jetzt sag du was zum Herrn. Dann auf einmal merken wir, oh, du Schreck, was ist da eigentlich? Was ist da eigentlich? Alles leer. Nein, so soll es nicht sein. Dann muss da was kommen. Dann soll da was kommen. Dann soll da was kommen, dass du dich bemühst und sagst, Herr, mit meinem Geist suche ich jetzt ein Wort, und wenn es noch so klein ist, um dich zu loben, um dich zu ehren, um dir zu sagen, dass du ein guter Gott bist. Und wenn du nur wiederholst, was wir gerade die ganze Zeit gesungen haben, dass aus deinem Herzen ein Lob zu Gott kommt, das ist für Gott wichtig. Und das ist entscheidend für uns als Gemeinde. Für eure Gemeinde, für unsere Gemeinde, für jede Gemeinde. Dass das Volk Gottes den Herrn lobt mit eigenen Worten. Entweder alle durcheinander oder in kleinen Gruppen oder einzeln, aber wie auch immer. Aber es braucht dieses immer wieder mal, dass wir Worte finden für Gott. Wenn wir dann weitergehen in das Thema Anbetung, ich möchte es jetzt einfach mal hier unterscheiden. Anbetung heißt, wir kommen einen Schritt weiter in Gottes Nähe. Wir schauen ihn an, wie er ist. Wir beugen uns innerlich vor ihm. Wir sind in Ehrfurcht vor ihm. Wir sind in Liebe vor ihm. Wir nehmen uns Zeit, ihn anzuschauen und auszudrücken, ja, was er für uns gemacht hat. Wir bringen unser Herz ihm hin. Anbetung ist was, was der Vater sucht. Und bei Anbetung geht es um den Vater. Ja, Jesus sagt uns, dass der Vater Anbeter sucht. Wir schauen den Vater an, seine Liebe. Und wir sind in Anbetung und Liebe zu ihm hingezogen. Wir ehren ihn. Da müssen wir nicht immer das Wort Vater sagen. Aber da geht es um den Vater. Da müssen wir nicht immer sagen, Herr, ich springe jetzt auf deinen Schoß und streichle mich. Sondern wir schauen den Vater an, wie er ist, in seiner Liebe, in seiner Größe, in seiner, aber auch in seiner Heiligkeit. Ja. Und wir beten ihn an. Wir bleiben vor ihm stehen. Wir ehren ihn im Geist. Und Jesus sagt, wir sollen den Vater anbeten in Wahrheit und im Geist. Dann kommt es wieder darum, wieder geht es um diese Dimension des Geistes. Das ist keine Technik, sondern wir folgen dem Heiligen Geist. Er gibt uns Worte. Er bringt uns in die Nähe des Vaters. Wir machen uns eins mit dem Heiligen Geist und lassen ihn unser Herz berühren und bringen Anbetung zum Vater. Und diese Art von Anbetung ist ein Geschmack vom Himmel. Da berühren wir den Vater und er berührt uns. Da gibt es dann auch manchmal Schweigen und Staunen und Niederfallen. Und vielleicht auf dem Boden liegen und die Fahne vor ihm hochheben und Gottes Herz berühren. Und auch dort, Anbetung bedeutet, dass wir, wenn die Lieder verklingen, ein Wort finden für den Vater. Ja, ihr kennt dieses Lied, ich bring dir mehr als ein Lied. Denn Lieder an sich sind nicht das, was du willst. Ich komme zurück zum Herzen der Anbetung, wo es nur um dich geht. Und da fängt es an, die Musik verklingt. Und das ist der Punkt. Manchmal muss die Musik verklingen, damit wir dem Vater begegnen. Und dann wird auch offenbar, wo wir wirklich stehen. Die Musik muss manchmal verklingen, damit wir dann dem Vater ehren. Und dann muss was kommen. Dann können wir nicht einfach nur nichts sagen. Das ist arm. Das darf nicht sein. Und wenn wir das feststellen, dass wir da arm sind, müssen wir sagen, Herr, das kann nicht so bleiben. Wir müssen uns aufmachen zu dir hin, in deine Gegenwart. Der Vater kommt zu uns, aber er erwartet auch, dass wir zu ihm kommen. Ja, ich habe mich als Vater immer aufgemacht zu meinen Kindern und habe gesagt, komm, wer kommt in meine Arme? Ja. Und ich habe mich gefreut, wenn meine Kinder dann kamen. Das ist ein schwaches Bild, aber wenn sie dann nicht kommen, das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön für einen Vater. Wenn die dann sagen, nö, ich möchte lieber Lego spielen oder was weiß ich. Ja? Das ist schlimm. Du sitzt bis als Vater da und sagst, komm in meinen Arm und der kommt nicht. Oder die kommt nicht. Und da muss dann was kommen. Wenn wir, manchmal kommt der Vater auf uns zu, aber manchmal erwartet er auch, dass wir kommen. Und dann dürfen wir nicht passiv sein. Wir müssen sagen, Vater, ich komme zu dir. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind laufe ich in deine Arme. Und nicht faul sein und passiv sein und sagen, Herr, wenn du willst, dann musst du schon kommen. Das ist nicht reif. Und eine kleine Anmerkung zu dem Thema Gottesfurcht an dieser Stelle. Wenn es um die Gegenwart Gottes geht, brauchen wir auch ein richtiges Verständnis von Gottesfurcht. Ja, die Furcht Gottes ist was Gutes in Gottes Wort. Das ist nicht was Schlechtes. Und wir haben manchmal so große Angst davor, dass wir da was falsch sagen oder was Falsches betonen, dass wir die ganze Furcht Gottes hinten runterfallen lassen. Aber das ist nicht im Wort Gottes so. Selbst Jesus wird gesagt, dass er den Geist der Furcht des Herrn hat. In Jesaja. Auf ihm ist der Geist. Und dann wird er beschrieben, was das für ein Geist ist. Und er kommt auch vor, der Geist der Furcht des Herrn. Jesus hat als Sohn die Furcht des Herrn vor dem Vater gehabt. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Er hat eine Ehrfurcht vor dem Vater gehabt. Es ist eine Ehrfurcht, es ist keine Angst. Ja? Eine Ehrfurcht vor dem Vater, die ihn ehrt und eine ganz spezielle Liebe ist das auch. Ja? Furcht und Ehrfurcht und Liebe gehören zusammen. Und ich glaube, dass es was sehr Gutes ist, wenn wir so zu Gott kommen, so wie Mose an der richtigen Stelle wusste, ich verhülle mein Haupt. Ich weiß, ich habe es jetzt hier mit Gott zu tun, ja, und er ist auch heilig. Ja? Und es ist was Gutes, wenn wir wissen, wo ist die Furcht Gottes angebracht. Und das ehrt den Vater. Und er ehrt die, die ihn fürchten. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, dass Gott seine Gnade schenkt über die, die ihn fürchten. Ja? Das habe ich da auch noch ausgedruckt in meiner Lehre zur Furcht des Herrn. Und die Furcht Gottes setzt die Gnade Gottes über uns frei, sagt die Bibel. Die Gnade Gottes ist mächtig über denen, die ihn fürchten. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. An denen, die auf seine Gnade harren. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Durch die Furcht des Herrn weisen wir vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn gereicht uns zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Denn ein Sünder tut 100-mal Böses. Aber ich habe auch erkannt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Fürchtet dem Herrn, ihr seiner Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Die Furcht des Herrn verlängert dein Leben, aber die Jahre des Gottlosen werden verkürzt. Die Furcht des Herrn ist die Quelle des Lebens und die Fallen des Todes zu meiden. Es sind so viele Sachen in Gottes Wort über die Furcht des Herrn. Und es geht im Neuen Testament weiter. Dieser Geist der Furcht des Herrn ist auf Jesus. Und dieser Geist der Furcht des Herrn ist der Heilige Geist, der auch in uns ist. Und es ist kein Widerspruch dazu, zu Gott als Vater zu kommen. Und jeder Vater, der weiß, dass es eine feine Linie gibt, wo sich ein Vaterherz wünscht, dass da eine gewisse Ehrfurcht in den Kindern ist. Ich habe es gerne, wenn meine Kinder in meine Nähe kommen, auch wenn sie klein waren, auf meinem Schoß gesessen haben. Aber ich habe auch gemerkt, oder ja, es ist auch was Gutes, wenn die Kinder eine gewisse Ehrfurcht vom Vater haben. Nicht Furcht, aber dass sie wissen, das ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und das ist nicht mein Kumpel. Das kann man als Vater nicht brauchen. Stimmt's, ihr Väter? Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Er ist Gott und er ist nicht mein Kumpel. Bei aller Nähe, die wir haben können. Okay, ich fasse zusammen, weil die Zeit ist um. Die Gegenwart Gottes. Wir haben das an verschiedenen Gesichtspunkten angeschaut. Erstmal ganz allgemein von dem, dass Gott alles erfüllt, dass er der Herr ist. Dann, wie er in das Volk Israel gekommen ist, wie er sich gezeigt hat, wie er sich manifestiert hat. Dann dieser Wunsch Gottes, von ihm ausgehend, dass er unter uns wohnen will. Er hat es gezeigt in seinem Volk, wie er das gemacht hat. Und sein Plan ist, ich möchte das nochmal so sagen, sein Plan ist, auf dieser Erde die Gemeinde als ein Haus zu bauen, wo er wohnt. Und die Gemeinde ist sein Plan in Ewigkeit. Das ist seine Hütte unter den Menschen in Ewigkeit, wo er wohnen will, seine Braut. Aber die Gegenwart Gottes ist auch was, was nicht nur von uns ausgeht, sondern was nicht nur von Gott ausgeht, sondern was uns offen steht von Gott her und wo er erwartet, dass wir zu ihm kommen. Dass wir in seine Gegenwart kommen. Und darüber habe ich heute gesprochen. Wir sollen kommen. Er sagt, kommt herzu. Durch das Blut alles ist bereitet. Und es braucht diese Aktivität, diese Beharrlichkeit, ich will das jetzt nicht wiederholen alles, das braucht es von unserer Seite, dass wir auf ihn zulaufen und auch vor ihm aushalten und warten, bis Gott manchmal genau wieder das Gegenteil schenkt, dass er nämlich kommt und dass er kommt und bleibt. Und er sucht ein Volk, das ihn sucht, damit er bleiben kann, damit er wohnen kann.